Bevor ich Ihnen das Zytomegalie-Virus im Speziellen zeige, darf ich Ihnen zeigen, dass es bei Virusinfektionen im Prinzip drei verschiedene Verlaufsformen gibt. Sie sehen also, Viren können zum einen vom Immunsystem komplett eliminiert werden, sofern der Wirt das überlebt. Dann gibt es, wie Sie gerade gehört haben, bei der Hepatitis C die Möglichkeit, dass das Virus im Angesicht der aktivierten Immunantwort persistiert, und zwar mit sehr hohen Viruslasten. Und dann haben wir eben die dritte Verlaufsform, und das ist eigentlich die, die jetzt das Zytomegalievirus betrifft, das ist die Latenz. Hier kommt es zur Primärinfektion mit dem Virus. Das Virus wird dann vom Immunsystem unterdrückt und kann aber zeitlebens reaktivieren. Das heißt, es persistiert ein Leben lang und es ist dann vom Immunsystem abhängig, ob das Virus wieder hochkommt oder nicht. Und diese Form von Latenz ist für Herpesviren typisch und hier gehört das Zytomegalievirus dazu. Jetzt, wie bekommt man das Zytomegalievirus? An sich haben Akutinfizierte, aber auch Patienten, die also reaktivieren, das Virus in allen möglichen Körperflüssigkeiten drinnen, also im Urin, im Blut, im Genitalsekreten. Und so kommt es also zu einer vielfältigen Art der Transmission. Sie können das Virus im Mutterleib schon bekommen, also dia placenta. Sie können es während der Geburt bekommen und eben nach der Geburt über Muttermilch. Aber die häufigsten Übertragungsfälle sind eigentlich im Kindesalter. Und so ist die Durchseuchung sehr, sehr hoch, je nach sozioökonomischen Status und Land, in dem Sie schauen, werden also Durchseuchungsraten von 40 bis 90% angegeben. Jetzt ist es ein bisschen komplizierter, wenn Sie schauen, hier ist also der Stammbaum von weißen Blutzellen und hier gibt es also eine myeloide Vorläuferzelle. Und das Gemeine ist jetzt, dass das Virus bei der Primärinfektion diese myeloide Vorläuferzelle infiziert. In diesen Zellen bleibt das Virus ein Leben lang latent. Und wenn sich jetzt aus dieser Vorläuferzelle, also andere weiße Blutzellen entwickeln, haben Sie jetzt das Genom von diesem Herpesvirus da drinnen. Das heißt, aus diesen Zellen kann das Virus jederzeit reaktivieren. Das ist ein Problem, weil wenn Sie schauen, Monozyten, Makrophagen, dendritische Zellen, also vielfältig wirksame Zellen unseres Immunsystems, tragen jetzt das Virus in sich und diese Zellen sind natürlich im ganzen Körper vorhanden. Und hier kann jetzt das Virus im Prinzip neuerlich auftreten und wie gesagt eine Reaktivierung auslösen. Blöderweise kann das Zytomegalievirus alle möglichen Zellen infizieren. Also Sie sehen also hier Endothelzellen zum Beispiel, Epithelzellen in der Lunge, in der Niere, aber auch im Darm und in der Leber. Also letztendlich hat das Virus eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich dann symptomatisch eben in Szene zu setzen. Aber wir haben ein sehr gutes T-Zell-System. Sie sehen also hier die Prozente von CMV-spezifischen T-Zellen. Und T-Zellen sind ja auf bestimmte Antigene und Viren spezifisch geprägt. Und wenn jetzt jemand eine primäre Infektion durchmacht, sehen Sie, bildet eine Vielzahl dieser spezifischen T-Zellen aus, aber diese T-Zellen bleiben dann ein Leben lang bestehen und schützen sie vor diesen Reaktivierungen. Das heißt, bei Immunkompetenten bleibt diese Reaktivierung in der Regel kurz und asymptomatisch. Jetzt muss ich Ihnen, obwohl Samstagvormittag, ein bisschen mehr über Immunologie zeigen, aber ich versuche es so einfach zu halten wie möglich. Wir haben CD8-positive zytotoxische T-Zellen, das sind also Zellen, die infizierte Zellen direkt töten und zerstören können. Die produzieren zudem auch antivirale Zytokine. Und wenn also diese Zellen in Aktion treten, brauchen sie aber die Hilfe von sogenannten Helferzellen, das sind CD4-positive Zellen, und die können über bestimmte Stoffe, über bestimmte Zytokine diesen CD8-Zellen helfen. Jetzt war das alte Bild früher, dass man gedacht hat, man braucht also diese CD8 und CD4 T-Zellen zur Kontrolle des Virus. Und wenn die da sind, Sie haben also hier Gedächtniszellen, dann ist das Virus komplett unterdrückt. Inzwischen weiß man aber, das ist ganz interessant, es kommt also bei uns allen, die wir CMV infiziert sind, wenn sie infiziert sind, zu immer wiederkehrenden leichten Episoden von Replikation womöglich. Dadurch muss aber unser Gedächtnis-T-Zell-System sich anpassen und im Lauf des Lebens brauchen sie immer mehr von ihren Gedächtniszellen, die sie also im Blut haben, im Körper haben, um Zytomegalievirus zu unterdrücken. Wie erwähnt, wenn sie immunkompetent sind, unterdrückt ihre Immunantwort aber jetzt diese Replikation und sie haben eigentlich kein Problem. Schwierig wird es, wenn man jetzt immunsuppressive Medikationen braucht. Und wie Sie wissen, braucht man die besonders bei Transplantationspatienten, weil man ja verhindern muss, dass das Immunsystem des Empfängers das Transplantat des Spenders, das er genetisch mitunter anders ist, abstößt. Und hier weiß man so jetzt, dass Corticosteroide, Cortison ein Problem sind, aber eben auch Substanzen wie zum Beispiel Calcineurin-Inhibitoren, bei denen also dann CMV-Reaktivierungen besonders häufig auftauchen. Und ich zeige Ihnen hier, warum. tut mir leid, wieder ein bisschen Immunologie. Es ist extrem wichtig, dass eine virusspezifische Zelle, die spezifisch ihr Antigen erkennt, sich danach vervielfältigt, proliferiert, sich durch Zellteilung vermehrt. Warum? Weil in der Regel können sich virale Erreger sehr schnell vermehren und das Immunsystem muss im Prinzip mitrüsten und sozusagen diesen spezifischen T-Zell-Klon vermehren, damit die T-Zell-Kontrolle aufrechterhalten wird. Und genau diese Funktion, genau diese Proliferation unterdrückt man jetzt aber mit diesen immunsuppressiven Substanzen, um eben auch alloreaktive T-Zellen, die der Empfänger bildet, zu unterdrücken. Aber blöderweise unterdrücken sie eben auch virusspezifische Proliferation. Und das erklärt, warum, wenn jetzt ein Transplantierter eine Lymphopenie entwickelt, weil sie ja das Vermehren von Lymphozyten hemmen, dann ziemlich zeitgleich Zytomegalievirus Probleme verursachen kann. Nun gibt es drei Phasen. Es gibt also eine ganz kurze Phase nach einer Transplantation. Hier spielen Erreger wie MRSA, Candida und so weiter eine Rolle. Das ist also meistens noch die Zeit, während der Patient stationär aufgenommen ist. Aber unmittelbar danach haben Sie also eine Phase, wo ein Transplantierter ein erhöhtes Risiko für opportunistische Infektionen aufweist. Und hier ist eigentlich das Zytomegalievirus einer der wichtigsten Erreger. Und leider ist es auch für die spätere Zeit so, denn auch wenn also dieses erste halbe Jahr durchgestanden wird, haben Sie nachher also alle möglichen Erreger, aber wie gesagt auch wieder Zytomegalie, die dann in dem bereits das Krankenhaus verlassen, den Patienten, der das Krankenhaus verlassen hat, sozusagen ihnen Probleme machen. Also Zytomegalie überall ein Problem. Jetzt ist es aber so, dass nicht zwangsläufig bei dem Transplantierten oder der Transplantierten ein Problem verursachen muss. Das heißt, es gibt nicht immer eine Symptomatik. Wenn sie aber auftritt, ich habe Ihnen gezeigt, diese ganzen Zellen im ganzen Körper fast können von Zytomegalievirus infiziert werden, dann kann das also alle möglichen Organe betreffen. Es kann zu einer Hepatitis kommen, es kann zu einer Pneumonie kommen, es kann zu einer Enzephalitis, zu einer Colitis kommen. Also massiv schwere Erkrankungen eigentlich. Und man spricht also hier von der gewebsinvasiven CMV-Erkrankung. Es gibt sowas wie ein Syndrom, das ist also milder. Hier haben Patienten also nur Fieber, Leukopenie, Thrombopenie. Und jetzt ist aber leider das Problem, dass nicht nur diese direkten Effekte der Virusreplikation die Patienten betreffen, sondern durch diese Virusreplikation kann es offensichtlich zu einem Anstacheln des Immunsystems gesamt kommen. Und so kann Zytomegalievirus offensichtlich auch Abstoßungsreaktionen triggern. Und nach einer solchen Infektion stößt dann der Transplantatempfänger das Organ ab. Also auch hier macht das Virus ein Problem. Hier sehen Sie also ein Bild von einer typischen Zytomegalievirus-Pneumonie, also eine interstitielle Pneumonie. Hier sehen Sie so eine Retinitis, wenn das Virus sozusagen die Retina zerstört. Also wirklich schwere Manifestationen der Erkrankung sind möglich, müssen aber nicht bei jedem Patienten auftreten. Nun ist es äußerst wichtig zu schauen, welchen Antikörperstatus hat jeweils der Spender und der Empfänger. Warum ist das wichtig? Wenn der Spender Zytomegalievirus negativ ist, hat er ja das Virus nie bekommen. Das heißt, im Organ ist das Virus nicht drinnen. Ist der Empfänger auch negativ, haben wir eigentlich sozusagen die beste Konstellation, weil das Virus ist ja gar nicht da. Das heißt, dieser Empfänger kann im Prinzip in der freien Wildbahn Zytomegalievirus nachher bekommen, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Was schon der nächste Schritt ist, ist, dass Sie ein negatives Organ haben, aber der Empfänger ist Zytomegalievirus positiv. Naja, das heißt, in diesem Fall kann nur das im Empfänger schon vorhandene Virus reaktivieren. Komplizierter wird es, wenn der Spender CMV positiv ist und der Empfänger auch. Jetzt kommen, wenn Sie so wollen, zwei Typen zusammen, also der Stamm im Spender und der Stamm im Empfänger. Ganz besonders problematisch wird es aber jetzt, wenn Sie ein Organ sozusagen transplantieren, indem das Virus drinnen ist und Sie transplantieren das jemand, der Zytomegalievirus negativ ist. Warum? Dieser Patient bekommt ja jetzt mit dem Organ, das er transplantiert bekommt, das Virus und muss jetzt die Primärinfektion durchmachen. Sein Immunsystem muss sich zum ersten Mal gegen das Virus wehren, aber das passiert alles unter der Ihnen eben gezeigten Immunsuppression. Das heißt, hier haben wir die höchste Risikogruppe. Die Risikogruppe eines CMV-positiven Empfängers, wie ich vorher gezeigt habe, hat ein mittleres Risiko. Man kann das jetzt also anschauen, diese Hochrisikogruppe, also Spender CMV-positiv, Empfänger negativ, hat die höchste Wahrscheinlichkeit für Erkrankung. Die Viruslast ist bei der Erkrankung meistens hoch und die Erkrankung ist besonders schwer. Im Vergleich dazu ist das bei den CMV positiven Empfängern etwas weniger. Und jetzt hat man also hier Daten, wenn Sie schauen, die vor dem Einsatz einer antiviralen Prophylaxe erhoben wurden. Und Sie sehen, dass also eine Vielzahl aller transplantierten CMV-Erkrankungen bekommen haben hier. Besonders betroffen hiervon sind also immer Lungentransplantierte. Die Lunge ist immunologisch ein sehr eigenes Organ, ist in Kontakt mit der Außenwelt und Sie müssen daher Lungentransplantierten auch sehr stark immunsupprimieren, um dieses Immunsystem, das in der Lunge an sich also sehr, sehr viel sieht, sehr viel präsentierende Zellen hat, zu unterdrücken. Aber Sie sehen auch andere, also Nierentransplantierte, Lebertransplantierte. Hier ist also in der Hochrisikogruppe so eine CMV-Erkrankung sehr häufig gewesen. Logischerweise in der empfängerpositiven Mittelrisikogruppe war das seltener. Und jetzt hat man aber die Möglichkeit, das Virus irgendwie daran zu hindern, Probleme zu machen. Sie sehen also hier vermehrt das Virus DNA in der Zelle. Das ist recht kompliziert. Das kann man also unterdrücken mit einem speziellen Medikament, mit Ganciclovir zum Beispiel. Verhindern Sie, dass also Zytomegalievirus repliziert und stören Sie diese DNA-Synthese, stören Sie auch sozusagen diese massive Replikation. Das heißt, man hat also diese Substanzen jetzt eingesetzt und konnte, wenn man Patienten unter Prophylaxe gestellt hat, dazu zeige ich Ihnen gleich mehr, diese Erkrankungsraten deutlich senken. Sie sehen aber, ganz wegbekommen Sie das Problem damit auch nicht. Und wieder bei den CMV-positiven Empfängern haben Sie ein insgesamt niedrigeres Risiko. Was Sie aber schon sehen ist, zum Beispiel bei Lungentransplantierten, kommt es offensichtlich darauf an, wie lange Sie diese Prophylaxe betreiben. Also Sie sehen hier diese erste Strategie, der Patient wird transplantiert und jetzt setzen Sie ihn unter eine dauerhafte Ganciclovir-Prophylaxe. Wie lange Sie das jetzt machen, hängt natürlich vom Risiko ab, dass dieser Patient ein Problem mit CMV bekommt. Und wie ich Ihnen gezeigt habe, ist das einmal in erster Linie von diesem CMV-Serostatus abhängig. Also das heißt, Hochrisikopatienten sollten hier sehr viel länger unter Prophylaxe gesetzt werden als Mittelrisikopatienten zum Beispiel. Und hier sehen Sie die dazugehörigen Daten. Hier hat man geschaut, wie wahrscheinlich ist es, dass die Patienten keine CMV-Erkrankung bekommen. Und Sie sehen offensichtlich, dass Patienten, die länger diese Prophylaxe erhalten, haben also eine höhere Wahrscheinlichkeit, von Zytomegalie-Viruserkrankung frei zu bleiben. Also eine längere Prophylaxe hat ihre Vorteile. Sie hat aber natürlich auch das Risiko von Nebenwirkungen, die durch Ganciclovir bedingt sind. Die zweite Strategie, die man im Prinzip wählen kann, ist die präemptive Strategie. Hier machen Sie Folgendes. Sie machen engmaschige Untersuchungen, schauen ganz genau, wann kommt das Virus in dem Patienten hoch. Und wenn Sie eine bestimmte Virusreplikation überschritten wird, beobachten, dann geben Sie dem Patienten jetzt präemptiv Ganciclovir, um zu verhindern, dass er eine Erkrankung bekommt. Hier haben Sie also Daten, ich hoffe, Sie sehen das, hier ist die Hochrisikogruppe, hier so ganz milde angedeutet. Sie können hier zeigen, hier haben Sie also die Prozentfreiheit von Viremie. Sie sehen aber, dass die Hochrisikopatienten mit der Zeit dann natürlich eine Viremie bekommen. Sie können ja das Auftreten, die Replikation nicht unterdrücken. Sie behandeln ja erst, wenn Sie sehen. Was Sie aber unterdrücken können, ist die Erkrankung. Also Sie sehen, hier sehen Sie zwar Virus im Blut, aber nicht zwangsläufig Kranke, weil Sie ja in dem Moment, wo Sie sehen, behandeln. Und eine gängige Methode heutzutage ist jetzt, diese beiden Regime hier zu kombinieren. Das heißt, die Patienten bekommen eine zeitlang antivirale Prophylaxe mit Ganciclovir und danach gehen sie in dieses präemptive Schema. Und hier sind jetzt aber sozusagen diagnostische Fachleute gebraucht, weil sie ja in ganz kurzen Abständen diese Untersuchungen machen müssen und genau aufpassen müssen, wann kriegt der Patient, der Transplantierte mit dem CMV ein Problem. So schaut es bei Lungentransplantierten aus, bei denen wir also sehr intensiv forschen, die wir also intensiv betreuen. Lungentransplantierte bekommen also jetzt diese Prophylaxe. Hochrisikopatienten werden ein ganzes Jahr lang hier unter Ganciclovir gesetzt. Die anderen Gruppen bekommen das 3 Monate. Irgendwann setzt man das aber dann ab, weil sie ja auch Nebenwirkungen haben. Und jetzt ist recht interessant, bei den meisten Patienten beobachten sie danach, dass das Zytomegalievirus einmal lokal in der Lunge repliziert. Das heißt, Sie können zum Beispiel in Bronchoalveolar-Lavageflüssigkeit, die Sie bei der Bronchoskopie gewinnen, das Virus detektieren. Jetzt ist immer die Frage, hat das schon einen klinischen Wert? Das Virus repliziert jetzt in der Lunge, aber ist das ein Problem oder nicht? Bei den meisten Patienten kommt es also noch nicht zwangsläufig zur Symptomatik. Der nächste Schritt dieser Replikation ist, wenn dann das Virus auch im Blut auftaucht, also eine Viremie. Was zeigt Ihnen das an? Das zeigt Ihnen an, offensichtlich hat das Virus lokal repliziert, die Kontrolle ist aber nicht gut genug und das Virus wird also offensichtlich ins Blut ausgeschüttet. Zeigt also eine stärkere Replikation an. Und dann kommt, wie erwähnt, eben gegebenenfalls diese Zytomegalie-Virus-Erkrankung dazu. Wie ich Ihnen aber schon gesagt habe, kann das sein, dass die Patienten völlig asymptomatisch sind und es kann auch sein, dass ein Patient eine Erkrankung entwickelt, wenn er diese Virusreplikation nur lokal in einem Organ wie der Lunge zum Beispiel zeigt. Und hier haben wir uns also einige Fragen gestellt. Wir stellen uns hier die Frage, können wir das herausfinden? Können wir also diese Risikopatienten, wo eine lokale Virusreplikation zur Symptomatik führt, früher identifizieren? Da kann man jetzt zum Beispiel Botenstoffe des Immunsystems anschauen, sogenannte Chemokine. Das sind also Stoffe, die locken T-Zellen an. Aber offensichtlich ist, wenn es also zu so einer massiven Entzündung und einer entzündlichen Reaktion in der Lunge kommt, diese Botenstoffausschüttung stärker. Also hier hätte man einen Marker, wenn das also sehr hoch ist, haben Sie einen Hinweis, ja, es ist möglich, dass dieser Patient eine Erkrankung entwickelt. Das nächste, was man schon sehr lange weiß, ist, dass wenn das Blut im Virus, wenn das Virus im Blut auftaucht, dass das ein Zeichen ist, wie gesagt, starke Replikation und dann ist es auch wahrscheinlicher, dass Patienten eine Erkrankung entwickeln, obwohl das, wie gesagt, nicht immer sein muss. Und hier hat man jetzt gesehen, dass die Höhe der Viruslast ganz entscheidend ist. Hohe Viruslastepisoden, also wenn Sie eine starke DNAemie oder Viremie haben, hat der Transplantierte, die Transplantierte ein höheres Risiko, eine Erkrankung zu entwickeln. Das heißt, man muss sich hier ganz genau anschauen, wie ist die Anstiegssteilheit und wie hoch ist die Viruslast letztlich. Jetzt haben Sie aber hier einen typischen Verlauf bei so einem Lungentransplantierten. Sie sehen also relativ hohe Viruslasten. Der Patient ist hier nicht zwangsläufig symptomatisch. Sie sehen aber hier also mit 10 hoch 3, 10 hoch 4, 10 hoch 5 Genomen pro Milliliter so eine massive Replikation offensichtlich im Gang. Und jetzt ist aber immer die Frage, wo haben Sie aber jetzt den Cut-off, wo Sie sagen, ab dieser Viruslast ist es also jetzt gefährlich oder nicht? Und hier gibt es eigentlich keine einheitlichen Richtlinien. Unterschiedliche Zentren verwenden hier ganz unterschiedliche Cut-offs. Würden Sie zum Beispiel hier diesen Cut-off 1 einsetzen, müssten Sie den Patienten nur sehr viel kürzer präemptiv therapieren, als wenn Sie Cut-off 2 einsetzen. Hier hätten Sie also eine viel längere Therapiezeit. Es ist sehr schwer zu evaluieren, welches Regime jetzt für Ihr Zentrum das Beste ist. So kann das auch ausschauen. Sie sehen, hier hat ein Lungentransplantierter, der unter Ganzeclovir-Prophylaxe war, trotzdem sehr hohe Viruslasten im Blut und auch in der Lunge entwickelt. Und Sie sehen, dass das hier auch mit der Entstehung der Erkrankung assoziiert war. Der Patient hat eine Pneumonie bekommen. Was war hier passiert? Es gibt leider auch die Möglichkeit, dass das Virus eine bestimmte Mutation macht und in jener Region, in dem das Ganzeclovir einsetzt, resistent wird. Also leider haben wir es hier gegebenenfalls auch mit Resistenzen zu tun. Und jetzt ist eigentlich immer die Frage, können wir noch besser herausfinden, welche Lungentransplantierte, die schon womöglich eine Replikation zeigen, jetzt wirklich die sind, auf die man klinisch schauen muss und die wirklich die präemptive Therapie brauchen. Jetzt sind wir wieder zurück beim T-Zell-System, beim Immunantwort, denn es gibt seit kurzem einen standardisierten Test, den Sie routinemäßig verwenden können, mit dem Sie die Antwort dieser CD8-positiven zytotoxischen T-Zellen messen können, ohne dass Sie dafür höchst komplizierte immunologische Verfahren brauchen. Dieser Test funktioniert so wie der Quantiferon-Test bei Tuberkulose und letztendlich messen Sie damit die Qualität und Aktivität dieser CD8-positiven zytotoxischen T-Zellen. Jetzt konnte man also eindeutig zeigen, dass wenn Sie also diesen Test zum Beispiel beim Ende der Prophylaxe machen, dass Patienten, die in diesem Test positiv testen, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, niemals eine Zytomegalie-Virus-Erkrankung zu entwickeln, als Patienten, bei denen der Test zum Beispiel negativ ausfällt. Dann haben wir uns angeschaut, ob eine prospektive Testung, also wenn Sie die Patienten dauernd testen, vielleicht sogar Ihnen anzeigen kann, dass es zur Viremie, zur DNAemie kommt, und das ist also der Fall. Sie sehen, manche Patienten haben hier wunderschöne CD8-Antworten unmittelbar nach der Transplantation. Hier ist also das Immunsystem von dieser Immunsuppression offensichtlich nicht ganz so befangen und diese Patienten haben logischerweise und nicht erstaunlicherweise auch weniger Probleme mit dem Virus. Im Gegensatz, wenn sie überhaupt keine CD8-Antworten Antworten nachweisen, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass der Patient mit Zytomegalievirus ein Problem bekommt. Und wenn Sie jetzt so engmaschig schauen, können Sie eigentlich genau den Zeitpunkt herausfinden, wo dieses Zytomegalievirus hochkommen kann, weil Sie sehen, bei diesem Patienten wurde die Dosis der immunsuppressiven Therapie hier erhöht. Daraufhin sind diese spezifischen CD8-Zellen in den Keller gefallen, waren dann unter der Nachweisbarkeitsgrenze und prompt ist das Virus hochgekommen. Ganz interessant, Sie sehen, dass dadurch aber das CD8-T-Zellsystem wieder geboostert wurde und danach wieder sozusagen eine Wirkung der CD8 nachweisbar war. Jetzt eigentlich die mit wichtigste Studie in diesem Bereich, schon zum Zeitpunkt oder auch zum Zeitpunkt, wenn der Patient die Viremie schon entwickelt hat, also Sie sehen Virus im Blut, können Sie so eine Testung der T-Zellantwort durchführen und schauen, schafft der Patient es vielleicht alleine, diese Replikationsepisode zu unterdrücken? Die Antwort ist ja, man kann das sehen, denn wenn der Patient positiv testet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Viremie von alleine unter Kontrolle bekommt und keine Symptomatik entwickelt, wesentlich höher, als wenn der Test negativ ausfällt. Also das heißt, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen zeigen, dass es gar nicht so einfach ist, hier virologische Diagnostik zu betreiben. Wir schauen in das klinische Material, machen dort eine PCR. Problem ist, finden wir das Virus, wissen wir nicht ganz sicher, was bedeutet das aber. Es ist auch nicht so einfach, das zu quantifizieren und anhand eines bestimmten Cut-off-Levels zu sagen, jetzt wird es gefährlich. Ich habe Ihnen gezeigt, dass man auch an Resistenzen denken muss, dass man hier also auch virusdiagnostisch nachschauen muss. Ich habe Ihnen gezeigt, dass die Antikörperbestimmung wichtig ist, weil Sie ja diese Hochrisikogruppe identifizieren müssen, dieser positiven Spender, negativer Empfänger. Und ich habe Ihnen dann auch noch gezeigt, dass die T-Zellantwort jetzt aber standardisiert messbar ist und das gibt uns eine nähere Auskunft, ob eine Viremie entsteht und auch, ob die symptomatische Erkrankung darauf folgt. Ich darf mich ganz kurz bei der Gruppe bedanken, die diese Daten mit erstellt hat, und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.